Was würdet ihr sagen, wo hatte Jesus seine Priorität gesetzt? Ruft es einfach mal in den Raum. Was war Jesu größte Priorität? Die Ewigkeit, okay. Gott gehorsam sein. Uns zu retten. Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja? Das sind schon ganz schön viele Prioritäten, ne? Gut. Barmherzigkeit. Eine Priorität wurde fast genannt, nicht ganz. Gott gehorsam sein, seinem Vater gehorsam sein. Und das traf sie schon fast genau so, die wir heute beleuchten möchten. Und Prioritätensetzung ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ich einen Job anfange und in einem Bewerbungsgespräch lande, dann versucht der Gegenüber, der Chef vielleicht oder die Personalabteilung, versucht herauszufinden, wo ist meine Priorität? Was bin ich für ein Typ? Passen meine Prioritäten, die ich gesetzt habe für mein Leben, mit dieser Firma überein? Ja, die wollen vielleicht Überstunden, ich will aber keinen, ich bin so ein Familienmensch. Ne? Ich lasse es lieber ruhig angehen, die wollen es aber richtig zack, zack, zack haben. Und da fühlt man heraus, wer sitzt vor mir? Was sind die Prioritäten? Und Prioritäten zu setzen ist ganz wichtig und entscheidend. Und Prioritätensetzung im Glauben ist auch etwas ganz Wichtiges, denn das entscheidet, kann Gott uns gebrauchen? Und je nachdem, wie wir unsere Priorität gesetzt haben, entscheidet das über unser geistliches Leben. Wie entwickelt sich es? Und deshalb ist es auch immer wieder wichtig, wenn man die Priorität mal falsch gesetzt hat, sie neu zu überdenken, die Prioritäten wieder richtig zu setzen und danach zu leben. Viele Christen haben den Wunsch zu dienen. Das ist auch erstmal gut. Genau, gerade wenn wir Gemeindeaufnahmen haben, dann hört man, sie brennen, sie wollen dienen und man fragt, wo sie sich überall einbringen möchten. Aber es gibt noch eine Sache, die sehr viel wichtiger ist als der Dienst für den Herrn. Und das ist der Herr selbst. Und was das für unser Leben bedeutet, das schauen wir uns heute mal zusammen an. Es geht um eine Person, die Jesus zweimal beim Namen gerufen hat, weil er ihre ganze Aufmerksamkeit haben wollte. Jesus wollte ihr etwas Wichtiges mitteilen. Diesmal geht es um Martha. Und damit wir die Worte des Herrn richtig verstehen und wirklich einordnen können, schauen wir uns jetzt mal die Stelle aus Lukas 10, Vers 38 bis 42 an. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria hat aber das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Es gab einen Ort, an dem Jesus gerne hinging und das war dieses Haus dieser Maria und Martha. Da konnte er zur Ruhe kommen, da konnte er Gemeinschaft haben mit diesen beiden und sie haben ihm auch immer wieder Gastfreundschaft gezeigt. Das war eine echte Erfrischung, dieses Miteinander. Und wenn wir schon beim Thema Gastfreundschaft sind, ist das auch für heute ein echt zentrales Thema. Es ist ein wichtiges Thema, denn heute versucht, glaube ich, der Teufel, die Gläubigen auseinanderzutreiben, dass sie diese Gastfreundschaft nicht mehr ausüben können. Er versucht, uns zu isolieren, abzuhalten von dieser Gastfreundschaft. Dabei ist Gemeinschaft das Grundbedürfnis eines jeden Menschen und eines jeden Gläubigen. Apostelgeschichte 2,42 sagt aus: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das sind schon damals die Christen bewusst gewesen, dass sie das brauchen. Sie brauchen die Gemeinschaft. Ich habe das mal in 4 Säulen aufgeteilt. Und die erste Säule, das ist die Lehre. Die zweite, das Gebet. Das dritte, das Brotbrechen. Und die vierte Säule ist die Gemeinschaft, aus der alles hervorgeht. Und der Teufel versucht nicht umsonst heute, uns in diesem Punkt Gemeinschaft auseinander zu treiben, damit wir keine Gemeinschaft miteinander haben. Denn Gemeinschaft zu haben bedeutet, aus dieser Gemeinschaft kommen 3 wunderbare Dinge hervor. Das ist einmal das Gebet, die Lehre und das Brotbrechen. Das, was wir heute zum Beispiel auch wieder praktizieren. Und das dürfen wir uns niemals nehmen lassen. Das sollen wir immer praktizieren. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und darum geht es auch, dass wir Gastfreundschaft zeigen, auch wenn es verboten ist. Auch wenn es menschlich heute gesagt wird, es ist Nächstenliebe zu verzichten. Es ist Nächstenliebe, sich zu distanzieren, zu Hause zu bleiben. Werden wir aber aufgefordert, das Gegenteil zu machen. Wir sollen immer wieder in die Gastfreundschaft eintreten. Wir sollen immer ein Miteinander haben. Wir sollen zusammenkommen. Und genau hier merken wir, wird es auf einmal wichtig, wo setze ich meine Priorität? Wer bestimmt meine Priorität mit? Ist es der Mensch oder ist es Gott? Oder sind es beide? Wenn ich meine Priorität gesetzt habe, wer kann diese Priorität beeinflussen? Lasse ich auch Menschen zu, die meine Priorität abweichen lassen? Oder nur Gott allein? Gott sagte uns, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen. Der Mensch sagt heute, wir sollen sie verlassen. Römer 12,13 sagt aus: Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Der Herr selbst hat Mut gemacht, anderen Gläubigen zu dienen. Er hat einmal gesagt, dass wir, das, was wir einen der geringsten Brüder tun, das habt ihr mir getan, das werdet ihr mir tun. Und genau das müssen wir uns vorstellen. Egal, wer vor uns sitzt, egal, wer bei uns zu Hause sitzt, egal, wer hier in der Gemeinde sitzt, so gering wie er erscheinen mag, es könnte Jesus sein. Der Lohn wird der gleiche sein, obwohl es nicht Jesus ist, obwohl es eine unscheinbare Person ist. Aber wenn wir diese Person aufnehmen, wenn wir dieser Person dienen, dann ist es so, als wenn wir Jesus dienen. Der Lohn wird der gleiche sein. Und dann steht da weiter, Vers 39, und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte seinem Wort zu. Ich weiß nicht, wie ihr Gastfreundschaft definiert, aber Gastfreundschaft hat nichts damit zu tun, wenn ich meine Freunde zum Grillen einlade und wenn wir sehr viel lachen. Das ist schön, das ist gut für die Seele, das baut auf. Wenn man Freude auch miteinander hat, aber Gastfreundschaft beinhaltet etwas ganz anderes. Gastfreundschaft, die Definition in der Bibel ist etwas, wo wir zusammenkommen, wo wir über die Lehre Gottes sprechen, wo wir uns einander aufbauen, wo wir einander Mut zusprechen, wo wir ins Gebet gehen und wo wir das Brot brechen, also Abendmahl feiern. Das, was wir heute auch gemacht haben, das ist Gastfreundschaft. Und ich möchte euch nicht motivieren, jetzt gegen die Gesetze zu gehen und Hauptsache feiern und jeden Tag feiern. Nein, ich möchte euch wachrütteln und Mut machen, haltet an der biblischen Gastfreundschaft fest, denn das bringt Lohn. Wir haben Vers 39 gelesen, über eine Person, Maria. Jetzt wechselt diese Szene auf einmal die Person von Martha zu Maria. Und da heißt es, die setzt sich zu Jesu Füßen hin und hörte seinem Wort zu. Die Maria irgendwie eine Schlaftablette. Wenn wir das so menschlich jetzt begutachten müssten, Jesus als Gast kommt herein, Martha sieht ihn, fängt gleich an zu handeln. Maria, ganz ruhig, setzt sich zu Jesu hin, nimmt ihn als Gast wahr, setzt sich zu seinen Füßen nieder und hört ihm zu. Sie hat alles andere stehen und liegen gelassen. Jesus hatte auf einmal sie komplett eingenommen. Das Herz von Maria war gefesselt an Jesus. Ihr war es wichtig, was hat Jesus mir zu sagen? Ich will zuhören, was er zu mir sagt. Und dieses zu Füßen setzen bedeutet, sie setzt sich zur Ruhe. Sie kommt innerlich zur Ruhe. Und das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Hast du dich heute zu den Füßen Jesu gesetzt, als du dich hier auf Platznummer sowieso hingesetzt hast? Hast du dich zu Jesu Füßen niedergesetzt, als du dich heute vor deinem Bildschirm hingesetzt hast? Diese Frage musst du dir stellen und auch beantworten. Und das ist genau in unserer Zeit so wichtig. Das Smartphone ist getimt, wir haben den Terminkalender voll. Das Smartphone sagt uns ganz genau, wann haben wir welche Termine. Innerlich zur Ruhe kommen ist irgendwie heute ein Unding. Immer online sein, immer da sein, immer antworten sofort. Die Antwortzeit wird sogar auf eBay Kleinanzeigen angezeigt. Antwortet in sowieso Minuten. Es ist cool, wenn du sofort immer antwortest, sofort da bist, sofort immer online bist. Aber das biblische Prinzip ist ein anderes. Wir müssen zur Ruhe kommen. Kolosser 3,15 sagt aus, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Vers 16 weiter, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Es hat jemand mal gesagt, das Wort des Christus wohnt da, wo der Friede des Christus regiert. Nochmal, es ist eine Voraussetzung. Das Wort Christi wohnt da, wo der Friede Christus regiert. Und ich möchte euch jetzt mal wach machen mit einem Beispiel. Ja, wach machen oder wach halten, das ist eins, könnt ihr euch aussuchen. Wer wach war, ist gut, dann möchte ich euch wach halten. Das Wort Christi kann nur in denen wohnen, wo der Friede Gottes regiert. Und ich hatte mir gedacht, wow, was für ein Satz. Die Frage ist, was ist der Friede Gottes? Wir kommen auf diese Welt und merken ganz schnell, diese Welt ist böse, wir treffen Entscheidungen, wir sind ein Gefäß von Gott geschaffen worden und jetzt kommt die Sünde und unser Gefäß zerbricht. Wir als Person sind ein gebrochenes Gefäß. Wir als Person sind nicht mehr zu gebrauchen. Ich kann Menschen verletzen. Ich habe scharfe Kanten. Man kann nicht mehr aus mir trinken. Ich kann es keinem mehr weitergeben. Und dieser Satz sagte aus, das Wort Christi kann nur darin wohnen, wo der Friede regiert. Und oft enden Briefe, wo der Schreiber sagt, Gnade und Friede sei mit euch. Und diese Gnade hat eine starke Kraft. Über diese Gnade haben wir gerade im Abendmahl nachgedacht. Diese Gnade erreicht uns Menschen, wenn wir gerade im Leben total zerbrochen sind. Diese Gnade stellt uns als Gefäß wieder her. Nein, Gott klebt uns nicht zusammen. Gott macht uns zu einem neuen Gefäß, zu einem Gefäß, was wieder zu gebrauchen ist. Und in einem Gefäß, was wieder neu geschaffen wurde von Gott, kann das Wort Christi wieder reichlich in uns wohnen. Und das im Überfluss. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel uns immer wieder auch verfolgt und es hilft, die Predigt ein wenig zu behalten. Das ist wichtig, dass wir uns bewusst Zeit nehmen für diese Ruhe, in diese Ruhe hineinkommen, damit wir gefüllt werden können und damit wir das gefüllte Wort Gottes den Menschen weitergeben können. Maria hat zuerst zugehört und dann gegeben, lesen wir in Vers 39. Wir gehen weiter, Vers 40. Da heißt es, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester allein mich dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Die Martha hat es irgendwie ganz anders gemacht. Jesus kam als Gast hinein. Martha wusste genau, ich muss jetzt Gastfreundschaft üben, stürzt sich in ihren Dienst, konzentriert sich völlig auf diese nebensächlichen Dinge und sie ist beschäftigt. Sie hat auf einmal die Priorität auf ihren Dienst so stark gelegt und hat vergessen, was ist eigentlich das Wichtige? Worauf kommt es wirklich an? Und das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Unsere Priorität sollte immer wieder auf die Gemeinschaft mit dem Herrn liegen. Ich weiß nicht, wie impulsiv Martha war. Ich weiß nicht, wie sie das gesagt hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft, wenn ihr in diese Phase kommt, in der gerade Martha war. Sie war total beschäftigt. Sie war überfordert mit der Situation. Und jetzt hatte sie diese Möglichkeit, zu Jesus etwas zu sagen. Ihm mal ein paar Takte zu sagen. Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein lässt? Siehst du nicht, dass ich hier zu viel zu tun habe? Warum lässt du sie dort sitzen? Warum schimpfst du nicht mal mit ihr? Warum öffnest du nicht mal ihr die Augen? Ich weiß nicht, wie Martha reagiert hat. Ich weiß nicht, wie wir reagieren in unserem Leben. Wie sanft oder wie schroff, wie impulsiv oder wie ruhig. Und das ist genau auch für uns heute eine große Gefahr, dass wir unseren Dienst so weit hochstellen, einen höheren Stellenwert geben als dem Herrn selbst. Und das kann sehr schnell passieren. Und das Resultat ist immer, wir sind unzufrieden, wir sind gestresst. Und aus diesem unzufrieden und gestressten Herzen kommt es dann aus unserem Mund. Und ich habe uns ein Merkvers mitgegeben, ein Merksatz. Wer mehr will, als Gott will, der wird nervös. Und das musste ich auch immer wieder feststellen. Wenn ich in meinem Dienst anfange, mehr zu wollen, als Gott will, werde ich nervös. Wenn aber die Situation anfängt zu drücken und ich kann sagen, Herr, es ist deine Gemeinde, es ist deine Aufgabe, ich kann es im Gebet abgeben, ich bin total entspannt, ich verliere nicht mein Gesicht, ich bin der Diener Gottes, der mich fähig machen kann und ich bleibe ruhig in ihm, denn ich habe meine Priorität auf die Gemeinschaft mit ihm gesetzt. Die Frage ist, was ist unsere Priorität? Ist es der Dienst oder es ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn der Dienst muss immer aus der Gemeinschaft heraus geschehen. Ich darf niemals dienen und nicht in die Gemeinschaft mit dem Herrn treten. Ich muss die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen und aus dieser Gemeinschaft heraus mit dem Herrn diesen Dienst bestreiten. Das Prinzip ist niemals umgekehrt und das mussten wir auch letztes Mal mit dem Hauskreis feststellen. Denn in 1. Petrus 4,11 heißt es, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und was für tiefe Wahrheiten darin stecken, merken wir, wenn wir diesen Vers immer wieder lesen. Dann merken wir auf einmal, wenn jemand redet, dann soll er nicht irgendwas reden, dann soll er es als Aussprüche Gottes reden. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die ihm Gott darreicht. Und das finde ich so eine interessante Sache. Gott schickt uns nicht als Diener einfach aufs Feld und sagt, geh mal dienen. Nein, Gott hat gesagt, ich werde es euch in den Mund legen. Ich werde euch die Kraft geben und bei ihm können wir diese Kraft schöpfen. Und der hat auch einen kleinen Schutzmechanismus mit eingebaut. Denn wenn ich als Gefäß erkenne, ich bin schwach, ich bin nicht fähig dazu, aber ich weiß, dass mein Erlöser mir diese Kraft gibt, dass mein Erlöser mir diese Worte gibt, so wie Stephanus vor dem Hohen Rat geredet hat, eine gewaltige Szene, dann bin ich bereit, wenn diese Szene vorbei ist, wenn dieser Dienst vorbei ist, wenn Menschen vielleicht begeistert von Gott und dem Wort sind, ihm die Ehre zuschreibe, weil ich sage, er hat mir die Kraft verdient, er hat mir die Worte gegeben. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das haben wir in Petrus gelesen. Diese Riesengefahr, wenn ich meinen Dienst ich-bezogen auslebe, dann kann ich vielleicht so wie Martha hier reagieren. Dann ist mein Dienst immer der wichtigste. Es geht immer um mein, um mir, um ich. Alle anderen Dienste sind total unwichtig. Wir vergessen von ihnen. Dann versuchen wir sogar, Gott zu überreden, seinen Willen umzuändern, denn ich habe ja klare Vorstellungen von meinem Dienst. Herr, tue den Willen, den ich habe. Tue das so und so. Wir beten oft unbewusst so, aber dahin kommen wir, wenn wir die Gemeinschaft nicht als oberste Priorität setzen. Aber das ist auch genial zu sehen. Sie hatten jetzt diesen Konflikt, Martha und Maria. Martha schimpft hier über Maria, über ihr Verhalten. Und Maria bleibt ruhig und gelassen. Der Herr verteidigt Maria in dieser Situation. Und da heißt es, in Vers 41 weiter, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Und da musste ich auch gleich dran denken, es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo es heißt, Mose, Mose, Samuel, Samuel, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus, er war ein Mann, der kannte sich in Gesetzen aus. Er wusste genau, wo der Hase lief. Er wusste genau von dem Römischen Reich und von den Gesetzen. Und da gab es diese Christen, die sich immer wieder widersetzten. Aber er wusste genau, wie er diese fertig machte. Denn er war ein richtig Gesetzestreuer. Und in seinem Gerechtigkeitswahn auf einmal wird er von Gott geweckt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er dachte immer, er dient Gott. Aber nein, Gott weckte ihn hier. Und genauso auch hier in dieser Situation sagte Jesus, Martha, Martha. Er will jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit haben. Weil jetzt kommt etwas, was wichtig ist, was Jesus ihr sagen möchte, etwas, was das Verhalten in ihr verändern könnte. Er sagt ihr, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Das heißt, du bist hektisch, du bist unruhig, du versuchst deinen Dienst, dein Leben einfach selber zu managen und vergisst dabei, in die Ruhe einzukehren, in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und Vers 42 gibt er ihr auch das Rezept weiter, was sie nötig hat, und sagt, eines aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Er macht deutlich, so komisch wie die Situation auch ist, wie ungerecht für diese Martha diese Situation vielleicht ist, er macht deutlich der Martha, Maria hat genau das Richtige getan. Es fühlte sich so falsch für diese Martha an, aber sie hat diesen Teil erwählt, der nicht von ihr genommen werden konnte. Und das ist so schön, diese Verteidigung Jesu der Maria. Das sehe ich auch immer wieder, dass wir uns nicht verteidigen müssen. Wenn wir alles Gott abgeben, dann wird er für unser Recht sorgen. Nein, vielleicht nicht hier. Wir brauchen vielleicht auch mal einen Rechtsanwalt. Aber er wird in der Ewigkeit der gerechteste Richter sein, den wir uns nur vorstellen können. Der Herr ist immer größer und wichtiger als der Dienst, den wir für ihn tun können. Es ist interessant, dass Maria hier völlig eingenommen war in dieser Situation. Sie hat dem Herrn ihren Blick geschenkt. Sie hat ihr Ohr ihm gegeben. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf Jesus gelenkt. Und da kam ja auch dieser Gedanke, was tun wir? Wo liegt unser Fokus heute? Ist es wirklich völlig auf Jesus, völlig auf sein Wort? Wie viele haben vielleicht Nachrichten noch irgendwie Raum in meinem Herzen und Platz? Inwiefern verändern sie mich oder verärgern sie mich? Maria hat es verstanden. Es kommt darauf an, bei Jesus zu sein. Es kommt darauf an, ihm das Ohr zuzuwenden, zu hören, was er zu sagen hat, denn er hat Worte des ewigen Lebens. Oft heißt es auch im Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann kommt immer eine gewaltige Nachricht. Wer an mich glaubt, wird leben. Das ist auch immer wieder so eine Message an die Menschen, die vor Jesus standen in einer großen Menge. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und vielleicht möchte Gott dich heute auch wachrütteln. Er ruft vielleicht auch heute deinen Namen zweimal. Und du hast die Möglichkeit zu hinterfragen, wie mache ich wirklich meinen Dienst? Wo liegt meine Priorität? Liegt meine Priorität vielleicht auf Pünktlichkeit oder auf den Dienst selbst, ihn besonders gut und kreativ zu gestalten? Oder liegt meine Priorität immer noch auf die Gemeinschaft des Herrn? Es ist auch beeindruckend, dass die Bibel die Situation mit Maria dreimal aufgreift und es wird dreimal gezeigt, wie Maria zu den Füßen Jesu sich niedergelegt hat. Das war einmal die Situation, wo Jesus in ihr Haus kam, wo sie mit Martha und Maria Gastfreundschaft übten. Und einmal in Johannes 11, 32 heißt es, als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wo ihr Bruder Lazarus gestorben ist, viele kennen von uns diese Geschichte, da läuft erstmal vorher die Martha zu diesem Jesus ihm entgegen und sagt genau den gleichen Satz. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria sagt genau den gleichen Satz, aber was Martha und Maria unterschiedlich gemacht haben, Martha setzte sich nicht zu den Füßen Jesu. Und dieses zu den Füßen Jesu zu setzen, ist auch ein Bild des Gebets. Maria schüttet ihr Herz diesem Meister aus. Sie wusste, er kann aus toten Menschen Lebendige wieder machen. Ihm ist der Tod auch unterlegen. Aber sie wirft sich vor ihm nieder. In der nächsten Stelle, die werden wir hier nicht aufgreifen, die ist in Markus 14 nachzulesen für euch, wenn es interessant ist. Da ist die Situation, wo Maria zu Jesus kam, dieses teure, dieses unglaublich teure Alabasterfläschchen zerbricht und Jesus damit benetzt. Sie salbt ihn auf das Begräbnis hin. Weil sie die Priorität hatte, mit Gott Gemeinschaft zu haben, hatte sie diese Aufgabe, diesen Tatendrang, Jesus damit zu salben. Und die anderen Jünger waren auch dabei und sagten, du Maria, was machst du? Überleg mal dieses kleine Fläschchen, ein Jahresgehalt, was auch immer du verdienst, 10.000, 20 bis eine Million, kannst du auf dich anwenden. Wärst du bereit, dieses Öl auf Jesus zu kippen? Wie wertvoll wäre mir diese Situation? Doch sie gab alles für ihren Meister. Sie hatte tiefes Verständnis. Sie salbte ihn auf das Begräbnis hin, das bevorstand. Aber die drumherum, die Jünger, griffen sie an. Das könnte man verkaufen, das könnte man den Armen geben. Auch eigentlich keine schlechte Sache. Aber der Herr verteidigte wieder und sagte in Markus 14, 8, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis hin gesalbt. Und er sagte, wo immer dieses Evangelium gepredigt wird, gesprochen wird, in die ganze Zukunft hin, wird zu ihrem Gedächtnis dieses auch vorkommen. Wenn wir Gott ehren, wenn wir ihm dienen und auch bereit sind, Opfer zu bringen, dann wird er uns dafür ehren. Der Lohn wird definitiv nicht verblassen, er wird nicht vergehen, er wird nicht der Inflation unterlegen sein. Nein, dieser Lohn wird uns empfangen. Er wird es uns geben. Johannes 12, 26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Bevor ich dienen möchte, muss ich in die Gemeinschaft mit dem Herrn eintreten. Und dann in dieser Gemeinschaft verharren und aus dieser Gemeinschaft heraus meinen Dienst bestreiten. David nach dem Herzen Gottes. Er war ein Mann, der hat es verstanden, worauf es ankommt. Und ein kleiner Einblick gibt uns Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Das war ein Mann, der hat verstanden, meine ganze Priorität muss ich auf ihn setzen, auf die Gemeinschaft mit ihm. Zurück auf die Frage, welche Priorität hatte Jesus gehabt? Ich glaube, die höchste Priorität war, die Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Denn diese Gemeinschaft machte genau alles das möglich, was ihr dann hineingerufen habt. Es machte ihn dann fähig zu dienen. Er wurde barmherzig dadurch. Er hat Dinge verstanden. Er hat Zeitpunkte eingehalten, die ganz wichtig waren, um Wunder zu vollbringen, um für Menschen da zu sein, um für Menschen zu beten, um zu predigen. Es gibt so eine wunderschöne Matheaufgabe für Kinder, die haben ungefähr in dem Grundschulalter dieses kleiner Größenzeichen setzen. Kennt ihr das? einmal so rum und einmal so rum. Kennt ihr das? Matheaufgaben? Ja, ne? Also wenn 100 hier steht und 50 da, wie rum macht ihr das Zeichen? Ja, genau richtig. Jonas hat es richtig gezeigt. Wenn 100 hier steht, 50 da, mache ich das Zeichen so. 100 ist größer als 50. Und so versuchen diese Kinder, diese Zeichen immer wieder richtig zu setzen und sagen, ja, das ist größer, das ist kleiner, das ist größer, das ist kleiner. Und irgendwann mal merkst du, kommen die durcheinander. Wenn du als Eltern dann auf einmal diese Aufgaben korrigierst und meistens findest du einen Fehler. Weil es ist ein kleiner Fehler, aber ein entscheidender Fehler. Und genau das passiert uns auch immer wieder. Wir sind immer wieder so beschäftigt, und das ist die letzte Folie, wo wir als Erwachsene, als Diener Jesu Christi, auch immer wieder Zeichen setzen müssen. Wir müssen überlegen, was hat mehr Wert? Was ist meine Priorität? Und manchmal kommt es dazu, dass wir in unserem Leben total beschäftigt sind und dieses Zeichen falsch rumsetzen und die Priorität völlig auf den Dienst setzen. Und dabei vergessen wir, dass es eigentlich darauf ankommt, das Zeichen zu setzen, die Gemeinschaft höher und größer zu schätzen und einzusetzen als den Dienst. Denn die Gemeinschaft ist genau das, wo wir Kraft tanken, wo wir in seinem Wort lesen, wo sein Wort uns verändert. Und diese Kraft, die wir dort bekommen, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, macht uns fähig, den Dienst erstmal richtig auszuleben, macht uns fähig, in den bestimmten Zeitpunkten zu agieren, geistliche Sichtweisen zu haben auf bestimmte Sachen. Und dazu möchte ich euch Mut machen, dass wir darüber nachdenken. Denn wenn wir in dieser Gemeinschaft verharren, wenn wir aus dieser Gemeinschaft unseren Dienst weitermachen, werden wir merken, es wird gesegneter sein. Unser Dienst wird kraftvoller sein. Unser Dienst wird auf einmal ausdauernd werden. Und das Allerwichtigste, unser Dienst wird zur Ehre Gottes geschehen. Und da möchte ich dir Mut machen heute, dass du darüber nachdenkst. Wo habe ich die Priorität gesetzt? Es gibt Vorteile, wenn du deine Priorität verschiebst, wenn du sie richtig setzt. Unser Dienst geschieht immer zur Ehre Gottes. Und ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über das Wichtigste, über die Ehre Gottes. Was ist meine Priorität in meinem Leben? Gott segne dich dabei. Amen.